Guten Abend miteinander. Am Mikrofon begrüßt euch zur kirchlichen Sendung vom 2. Adventssonntag, Aloysia Plaschi. Als erstes kehren die Radiovesper heute gestaltet von der Frau Jutta Rickmann. Sie geht in ihrer Lesung und Betrachtung ganz auf den Maria-Festtag von heute ein. Für alle, die gerne eine Geschichte kehren und ich nehme an, vor allem Kind, können das gerade direkt anschliessen und hören. Danach senden wir Kirche aktuell mit Informationen, Nachrichten, der Agenda und um Hauptkern von der Sendung zum kirchlichen Sonntagsgespräch. Heute ist unser Gast der Hans-Peter Sarbach hier aus Visp. Er redet über ein Projekt in Ecuador in Lateinamerika. Abschliessend kehren dir die Orgelmusik, gespielt auf der Orgel von Blatto im Lechutal. Jetzt zuerst dürfen wir den Betrachtungen von der Radio Vesper zuhören.
Aus dem Himmel her trat ein Erzengel in die Welt des Sichtbaren, der Gottesmutter den Freudengruß zu sagen. Und als er, weil er aus Liebe alle begnadigen wollte, welche der Strafe schuldig sind, kam ureigens er, der alle Menschen freisprach, heim als ein Fremder zu denen, welche fern seiner Gnade lebten. Und als er so den Schuldbrief zerriss, hörte er aus aller Munde: Halleluja,
nach der Radiofesper geht es jetzt weiter mit der Adventsgeschichte.
Zählst du mir noch eine Geschichte?
Einmal war im Wald ein hübsches Tannenbäumchen gsi. Es hatte einen guten Platz und hat genug Sonne und frische Luft bekommen. Fisch und Dreh und Hirsche sind neben ihm vorbeigegangen und Hasen sind über ihn drüber gesprungen. Allerlei Meien und die anderen Bäume um und um haben mir Gesellschaft gemacht. Das Wasser im Bach hat es gekehrt und die Leute sind in den Wald gekommen. Aber das alles hat dem Tannelti nicht gefallen. Es hat nur eins Velo, geschwind Grosses kommen und Firnames, grösser und wacher als alle anderen. Immer im Herbst sind die Holzfäller gekommen, haben die grosse Tanne gefällt und haben den Test abgesagt. Ein Tannenbäumchen hat die Verrückgare gewusst, was ich mit diesen Bäumen mache. Der Storch hat mir können sagen, dass er die grosse Tanne weit und weg auf den Schiffen hatte. Flotte Masten waren gsi, höher als das ganze Schiff und mächtige Segel haben sie gedreht. Das Tannenbäumchen war ich auch so gar auch einer von denen gsi. Wenn es nun und immer so lang geht, bis grosses Genüg wei und bis es mit deinen Namen. Im Winter, wenn alles ist weiss war von barem Schnee, sind andere gekommen. Die haben die Wege durch Leindrutannel gefällt und sie mit ihnen genommen. Haben sie auch die gebraucht für auf kleinere Schiffchen? Die Spatzen haben mir dann erzählt, nein, sie haben die in der Stadt durch die Pfeister durch in der Stube gesehen. Und wie die sie geziert waren. Etwas Wachers können muss ich gar nicht vorstellen. Das haben geglänzt und ein Haufen Kerzchen haben daran gebrunnen. Alle drumherum haben sie bewundert und daran Freude gehabt. Mehr haben sie nicht gesehen. Das Tannenbäumchen hat jetzt nur noch wollen, ein so ein Bäumchen sein. Das Wächste und das Hübste, das war schon meist bewundernd. Oh, wenn's doch nur schon so weit wäre. Das Flottplatz hier, was im Wald hatte. Die warme Sonne und die frische Luft und die Tierchen drumherum und die anderen Bäumchen. An dem allem hat es keine Freude mehr gehabt. Es hat nur noch geschwind wachsen und wollen, dass bald Weihnachten sein und dass endlich es dran kommen. Ja, und dann war es so wie gsi. Vor Weihnachten haben sie die Tanne zuerst gefällt. Sie war ja auch die Hübste. Am bisschen kurios ist um Bäume schon gekommen, so also auf Ort zu gehen von allem, was er bis jetzt kennt und gerne hatte. Aber bevor das er kennen an Häufen nachdenken, war er schon Verkäufte und ist das erste Mal gross und hübsch und Saal wieder rechts im selber gekommen. Hey, ist das eine viernahme Wohnung gewesen. Da ist er wohl ab an die reichsten Leute gekommen. Und schon sind zwei Angestellte gekommen und haben angefangen, noch Südbarb zu zieren. Kleine Geschenkchen, die mit Papier in alle Farben sind, die gepackt waren, haben sie angehecht. Und ich weiss nicht, wie viele Lebküchen, Schokoladen und rote Äpfel. Über 100 rote und blaue und weisse Kerzchen haben sie an den Test angeklemmt. Zoberst über der Spitz haben sie an goldige Starren getan und sonst überall Perlen und Lametta und Engelhaar. Oh, wenn noch jetzt Gott die andere könnte sehen. Sicher dichteste euch, ein so hübsche sie noch nie an Christbäum gsi. Er hat sie unbändig gefreut. Am Abend ist die ganze Familie in die Stube gekommen. Sie haben Kerzen entbrennt und der Christbäum hat ne Wahrli alle mordsmässig gut gefallen. Aber nicht lang ist es gegangen. So haben die Bursche das Geschrei losgelassen und haben angefangen, zuerst die Geschenkchen und danach alles verzassen, ab dem Christbäum abzuschrecken. Auch so wild haben sie getan, dass die Gewachsenen müssen alle Kerzchen erlöschen. Und danach hat niemand mehr der Baum geschoben. Sicher kommen sie dem morgen wieder und die mit dem wieder hübsch zu machen, hat er gedacht. Und richtig, am Nachmittag sind sie gekommen. «Was macht ihr denn? Nicht alles trocknen!» hat sie der kleine Christbäum Velovero, aber das hat niemand gemerkt. Es ist nicht lang gegangen, so haben sie die Lametta und das Engelhaar und die Perle und der Stern und zoberst und das, was von den Kerzchen noch ist geblieben, alles trocknen und haben die Tanne gepackt und sie das hinterste Sonnendach in ein feisters Eck gekippt. Tag für Tag ist vorbeigegangen und nichts ist passiert. Die Tanne hat geblanget und eine Häufe Zeit gehabt. Alles Mögliche ist trotz sich gekommen. Wie gut hättest du es doch gehabt, hier im Wald, hier in dem guten Platz hier, hier in der warmen Sonne und in der frischen Luft. Und wie viel Gesellschaft hättest du gehabt mit den Meien und den Bäumen um und um und mit den Tieren vom Wald? Und mit den Leuten, die in den Wald kommen. Aber du ist das alles viel zu wenig gsi. Nichts von dem allem hat sie geschätzt. Sie hat mehr wollen. Sie hat es dann für einen einzigen Abend euch sein können. Und der jetzt? Viel später ist dann endlich jemand ins Unterdach gekommen. Die Tanne ist ganz aufgeregt und hat gedacht, geht's auch doch noch mal los? Habe ich mich auch getrumpiert? Ist noch nicht alles vorbei? Dienst mir auch doch noch mal so hübsch zieren? Aber die, die sind gekommen, sind nur noch räumen. Die Tanne ist zuerst dran gekommen. Sie haben sie das Pfeister raus und bringen noch hochgekriegt. Danach haben sie die Dero Äste abgeschlagen und den Stamm zersagt, für sie ins Feuer zu kriegen. Dass sie einmal für einen einzigen Abend der hübschste Christbäum war, von dem wüsste man nichts mehr, wenn nicht zwei, drei silbrige Fadene Lametta und ein paar blaue und rote und weisse Kerzentropfen an den dürren Ästen geblieben. Der Weg durch die Abend war vorbei, mit dem Baum ist vorbei und diese Geschichte ist jetzt so vorbei. Das Geschichte hat der Hans Christian Andersen aufgeschrieben und heisst jetzt Der Tannenbaum.
Wir kommen jetzt nach dem Geschichte zum dritten Teil zu den Informationen. In Kirche aktuell fange ich gerade mit Nachrichten aus der Weltkirche an. Schweizerin wird Generaloberin. Die Schweizerin Marie-Claire Schilling wurde auf dem Generalkapitel der Schwestern von der Heiligen Familie in den Niederlanden zur neuen Generaloberin gewählt. Zum ersten Mal seit der Gründung der Kongregation 1937 wurden auch zwei Nicht-Europäerinnen in den Generalrat gewählt. Büro für Weihnachtslieder in Betrieb. In Graz ist das Büro für Weihnachtslieder wieder in Betrieb. Kundiges Personal besorgt verlorene Strophen, frischt vergessene Texte wieder auf und hilft, wenn nötig, inklusive Liveprobe bei der richtigen Melodie. Wir sind gerüstet für Anfragen aus der ganzen Welt, versicherte der Volksliederwerkchef. Über 8500 Titel aus 400 Liederbüchern und Notenheften umfasst das Archiv, das den Weihnachtsliederforschern zur Verfügung steht. Eine Quelle auch für unsere Chorleiter, Lehrer und Dirigenten. Behinderte sind Menschen wie du und ich. Kardinal Ratzinger hat bei der Eröffnung eines internationalen Medienkongresses im Vatikan vor mangelnden Respekt gegenüber geistig Behinderten gewarnt. Geduld und Liebe im Umgang mit Leidenden dürften nie als Zeit- und Geldverschwendung angesehen werden. Als warnendes Beispiel für die Menschheit im Umgang mit Geisteskranken verwies der Kardinal auf die Deportationen und Ermordungen von geistigen Kranken im Dritten Reich. 22,6 Millionen HIV-Infizierte. AIDS breitet sich trotz Fortschritten bei der Prävention und der Behandlung von Erkrankten rasant weiter aus. Die Zahl der HIV-Infizierten stieg 1996 von 3 Millionen auf 22 Millionen an. Jeden Tag infizieren sich 8500 weitere Personen mit dem tödlichen Virus. Fast 50% betrifft Frauen und immer mehr Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Gegen Legalisierung leichter Drogen. Die Vatikanzeitung Osservatore Romano hat sich gegen die Legalisierung von leichten Drogen und die Abgabe von harten Drogen wie Heroin in öffentlichen Strukturen gewandt. Er lehnt entsprechende Vorschläge in Italien und anderen Ländern als schwerwiegendes Experiment auf Kosten unserer Kinder ab. Es sei eine Illusion zu glauben, die schrecklichen physischen und psychischen Konsequenzen für Drogenabhängige könnten einfach durch einen Wechsel des Drogenhändlers annulliert werden. Indirekte Sterbehilfe verbreitet. Rund 60% der deutschen Ärzte haben nach Umfrage schon indirekte Sterbehilfe geleistet. Diese Form der Sterbehilfe akzeptieren 3 von 4 Ärzten. Bei der indirekten Sterbehilfe wird Patienten zur Linderung ihrer Schmerzen beispielsweise eine zu hohe Dosis Morphium gespritzt, dass sie daran auch sterben können. Nach der Umfrage wurde jeder zweite Arzt um die sogenannte Erlösungsspritze gebeten. Popgruppe im Studio. Premiere bei Radio Vatikan. Erstmals hat eine Popgruppe in den Studios des päpstlichen Senders eine direkte Tonaufzeichnung ihrer größten Erfolge unternommen. Das Konzert wird im Abendprogramm ausgestrahlt. Die Popgruppe, in Italien sehr bekannt unter dem Namen I Nomadi, freute sich über die Einladung von Radio Vatikan. Die Musikgruppe arbeitet eng mit der italienischen Caritas zusammen und unterstützt mit einem Teil des Erlöses ihrer Konzerte tibetanische und kubanische Kinder. Nicht glücklich über Disney-Film. Die Verantwortlichen der Kathedrale Notre-Dame in Paris sorgen sich als Folge des Disney-Films Der Klöckner von Notre-Dame um ihr Gotteshaus. Zu befürchten sei, dass die Leute sich nach dem Disney-Film der Kathedrale mit einem sehr weltlichen Blick annähern, sie nur als Ort von Legenden sehen. Der Verwalter sagte, ich bin sicher, dass mehr Menschen an Esmeralda denken, wenn sie Notre Dame betreten, als an Christus und Maria. Kirche schenkt Weizdom dem Volk. Für große Überraschung hat die Entscheidung der katholischen Kirche in Tschechien gesorgt, den Prager Weizdom dem Volk zu schenken. Über Radio und Fernsehen gab der Prager Erzbischof die Entscheidung der Prager Erzdiözese bekannt, auf die Besitzansprüche auf die Kathedrale zu verzichten. Der Weizdom war 1954 von den kommunistischen Herrschern enteignet und zu Staatseigentum erklärt worden. Nach der Wende forderte die Erzdiözese Prag die Rückgabe. Zur Kommunion vor der Konfirmation. In der anglikanischen Kirche von England werden künftig voraussichtlich auch Kinder zum Abendmahl zugelassen, die noch nicht konfirmiert sind. Der Beschluss muss von den anglikanischen Bischöfen nur noch bestätigt werden. Bibel und Wissenschaft verbinden. Mit einem Heft über die Schöpfung hat die Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel des katholischen Bibelwerkes Stuttgart sehr viele Abonnenten erreicht. Allgemein verständlich und doch wissenschaftlich fundiert will die Zeitschrift über Themen aus Geschichte, Kultur, Archäologie und Religion der Länder der Bibel informieren, heißt es in einer Pressemitteilung. In kurzen, leicht verständlichen Artikeln und mit einer reichen Bebilderung wird den Lesegewohnheiten des modernen Menschen Rechnung getragen. Weiter geht's mit Nachrichten. Auszeichnung für Jugendbuch. einem der besten Kinder- und Jugendbücher zu den Themen Dritte Welt und Rassismus, wurde in Bern ein Preis übergeben. Die Auszeichnung Blaue Brillenschlange geht nach Afrika. Autorin des preisgekrönten Buches Du musst du durch, Lurch ist die Südafrikanerin Jenny Robinson. Sie schildert das Leben eines farbigen Teenagers. Kinder sichten. Das Museum Bruder Klaus in Sachsen zieht die Aufmerksamkeit auf die Darstellung des Kindes in den verschiedenen Epochen. Kindsein in Obwalden, gestern, heute und morgen bietet auf drei Kunstebenen einen Einstieg in die Thematik. Jesuskindfiguren und Darstellungen aus Gotik und Barock stehen für den Aspekt des göttlichen Kindes. Arbeiten von über 200 Kindern zeigen die Kreativität der Kinder auf. Bildern von Künstlern und Fotografen setzen sich mit dem Thema ebenfalls auseinander. Die Ausstellung in Sachsen ist noch bis zum 29. Dezember geöffnet. Sonntagsausstellung wird weitergeführt. Die Wanderausstellung der Bernischen Landkirchen zum Thema Sonntag, ein Tag wie kein anderer, findet bei der Bevölkerung großen Anklang. Laut einer Pressemitteilung kann die Ausstellung von jedem Kanton angefordert werden. Diese Wanderausstellung beinhaltet die Kulturgeschichte des Sonntags, die Bedeutung dieses Tages für den einzelnen Menschen und die Gesellschaft. Warnung vor Seherin. Der Vatikan hat erneut von der in Puy bei Lausanne lebenden Seherin Vasula Raiden gewarnt. Die Botschaften von Frau Raiden seien keine göttlichen Offenbarungen, sondern nur ihre persönlichen Überlegungen, heißt es in der Erklärung. Wir kehren jetzt nach all diesen Nachrichten zum kirchlichen Sonntagsgespräch. Gast ist, wie gesagt, der Hans-Peter Sarbach. Längere Zeit hat er in Lateinamerika gewirkt. Er kennt das Land, hat darin gelebt. So liegt ihm besonders ein Projekt von einem Jugendhaus auf dem Herzen. Aber das kehrt er jetzt gerade selber. Der Alois Grichting hat noch am Anfang vom Gespräch über die Kontakte mit Amerika gefragt.
1964 hat mich ein junger Typ gefragt, ob mir gleich wäre, mal auf Südamerika zu kommen und Bischof Tscheriger Kirche zu bauen. Spontan habe ich dann Ja gesagt und bin von 1965 bis 1968 als Entwicklungshelfer mit Interteam in Bolivien gewesen. 1973 mit meiner Frau zusammen nochmal im Dienst gewesen in Paraguay. Seither sind sehr enge Kontakte mit dem Südamerika geblieben.
Wie kommt ihr überhaupt jetzt gerade, ich meine, Südamerika ist ja ein sehr dehnbarer Begriff, wie kommt jetzt ihr gerade besonders auf Ecuador?
Wir kennen die Schwester Claudia Fischer, von der wir nachher noch etwas werden hören, von Bolivien her. Sie war damals Leiterin in einem grossen Internat von einer deutschen Schule in der Hauptstadt La Paz. 1987 hat der Bischof Emilio Steele, der in Ecuador ist, sie gebeten, ob sie nicht zu ihm bekommen könnte, weil er eine solche Frau gebraucht. Sie ist dann nach Santo Domingo de los Colorados gekommen und die Kontakte, die wir vorher mit ihr hatten, sind natürlich da weitergeblieben. Und so ist die Arbeit, die sie gemacht hat, die Probleme von Ecuador kennengelernt und wir haben angefangen, durch diese Probleme euch das Land zu gären zu haben.
Hans-Peter Salbach, wir reden jetzt über Ecuador. Ihr habt mir Musik aus Ecuador gebracht. Was ist das?
Gut, das ist typische Musik von Ecuador. Sie unterscheidet sich nicht so gross von der anderen Musik, aber man merkt doch, es hat doch etwas anderes drin.
Hans-Peter Salbach, wie wir gesagt haben, bearbeitet ihr ein Projekt in Ecuador. Wie müssen wir denn sich das Land und die Probleme, was da drin hat, oder da oben hat, ich weiß nicht, was besser ist, vorstellen?
Gut, Ecuador liegt im Nordwesten von Südamerika. Es hat 12 Millionen Einwohner auf 283.500 Quadratkilometer. Besser gesagt, 6,5 Mal ungefähr die Schweiz. Mehr als die Hälfte der Einwohner, sind 57%, leben in einer Stadt. Die Landesbevölkerung stellt sich ungefähr so zusammen, es hat 43% Indios, 35% sind Mestize, 12% Schwarze und Mulatten und 10% Weiße. Im Moment ist noch ein Analphabetentum von guten 10%. Die Hauptstadt Quito, das ist ein Quechua-Wort und heisst auf Deutsch, wo die Sonne am höchsten steht, liegt auf 2800 Meter über Meer und hat 1,3 Millionen Einwohner. Sie liegt direkt am Äquator, von da kommt auch der Name vom Land. Das Land exportiert vor allem sehr viel Bananen, die Marke Bonito, Kakao und Rohöl. 15% bis 20%, je nach Gebiet und je nach Stadt, sind arbeitslos. Das Land hat heute eine Auslandsschuld von über 14 Milliarden US-Dollar.
Besteht da keine Möglichkeit, dass man die Arbeitslosigkeit ein bisschen drosseln könnte? Wie seht ihr das, nachdem ihr doch völlig ein paar Jahre das da genauer verfolgt? Gibt es keine Möglichkeit, da etwas zu machen?
Das ist sehr, sehr schwierig, weil in diesen ganzen Ländern ist kein Geld umeinander. die Leute können wenig machen. Der Staat ist sehr stark gebunden, weil die Staaten alle sehr hoch verschuldet sind. Sie müssen probieren, Sachen, die sie haben, zu exportieren.
Unter die Bananenplantagen, kehren die Einheimischen oder kehren die auch grossen internationalen Konzerne?
Nein, das kehrt alles grossen internationalen Konzerne.
Und die Drogofabrikation oder Drogopflanzung, gibt es da auch ein Problem in der Richtung?
Man kennt das Drogenproblem, aber es ist nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel in Kolumbien oder in Bolivien.
Jetzt zu Ihrem Vorfall der Stadt Santo Domingos de los Colorados geredet, was Ihr Projekt hat. Was ist denn das da in Ecuador?
Santo Domingo de los Colorados ist ein Verkehrsknotenpunkt zwischen der Hauptstadt Quito und der Hafenstadt Guayaquil. Die Stadt liegt westlich am Fuss von der Anne auf ca. 500 Meter über Meer. Es hat ein sehr feucht heisses Klima mit viel Morgennebel. Einwohner, die müssen wir schätzen, sind ca. 400'000. Die Stadt wächst jedoch täglich, denn es besteht auch in Ecuador eine sehr grosse Landflucht. In der Stadt Santo Domingo de los Colorados, der Name Colorados kommt von den Indios, die in der Gegend leben, was ich Kopfbedeckung rot anstreichend. In der Stadt leben sehr viele Leute vom Kleehandel. Durch die starke Zuwanderung in die Stadt ist die Arbeitslosigkeit sehr gross. Es herrscht eine grosse soziale Armut. Die Elendsquartiere schiessen wie Pilze aus dem Boden. Es fehlt an Wasser, an Strom und Gas. Die Kriminalität nimmt erschreckend zu in Santo Domingo de los Colorados. Gegen 300 Kinder leben in der Stadt auf der Straße. Sie arbeiten als Schuhputzer, als Läufbüb, bei den Mädchen, wenn sie Glück haben im Haushalt oder auch als Prostituierte auf der Straße.
Kommt es euch vor, dass man die Kinder einfach dort abschiessen, wie man das aus Brasilien kehrt?
Nein, das nicht. Sie leben zwar ein sehr tristes Leben auf diesen Strassen. Santo Domingo ist ja das ganze Jahr heiß. Von daher ist es nicht so schlimm, wenn sie auf der Straße übernachten. Aber sie sehen furchtbar aus in einem Dreck.
Ihr habt hier ein Kinderheim, offenbar wie ein Jugendhaus. Aber das tut ihr im Rahmen von einem Kinderdorf Valle Feliz. Das heisst glückliches Tal machen. Ist das richtig?
Ja, ungefähr. Es ist so, das Kinderdorf Valle Feliz hat in Fisch vor allem einen guten Namen schon. Die sozialen Missstände haben dem Bischof Emilio Stehle zu denken gegeben. Er hat am Fuss von Bomboli, das ist so der sogenannte Hüssberg von der Stadt, am Rand von der Stadt ein Gelände gekauft. Hier hat er 4 Häuser gebaut und hätte 1991 Schwester Claudia Fischer mit der Leitung von dem Kinderdorf beauftragt.
Hans-Peter Saarbach, wie ist eigentlich das Kinderdorf näher aufgebaut?
Gut, der Bischof hat damals 4 Häuser gebaut. Und die Schwester Claudia Fischer hat das Kinderdorf müssen entwickeln. Es heisst Valle Feliz, was auf Deutsch heisst glückliches Tal. Heute, nach 5 Jahren, ist das Kinderdorf fertig. In diesen 4 Häusern leben ca. 70 Kinder im Alter von 2 bis 15 Jahren. Die Kinder kommen alle aus sozial sehr schlechten Verhältnissen. Zum Teil sind das weise, verlassene und unterernährte oder verwahrloste Kinder. Jedes Haus wird von einer Hausmutter betreut. Neben diesen 4 Häusern steht ein Haus für Besucher da, ein Haus für eine kleine Schwesterngemeinschaft und ein kleines Haus für einen Pfortendienst mit 2 Büroräumen, eins für Sozialarbeiterin und eins für eine Psychologin. Das Kinderdorf hat einen grossen Spielplatz mit verschiedenen Geräten. Auf dem Rest des Geländes ist ein grosser Garten mit Fruchtbäumen und Ananas. Die Kinder besuchen verschiedene Schulen in der Stadt.
Und im Rahmen von so einem grossen Projekt macht jetzt ihr noch ein Jugendhaus. Warum ist das überhaupt nötig?
1963 haben meine Frau und ich das Kinderdorf besucht. Der Bau von dem hat ja die Pfarrei Fisch sehr stark unterstützt. Mit 16 Jahren müssen die Kinder das Heim verlassen, um anderen Kindern Platz zu machen. Was passiert mit ihnen? Nach langem Gespräch mit der Leitung und mit den Hausmüttern sind wir zum Schluss gekommen, ein Jugendhaus zu bauen. Man versucht, den Jugendlichen in der Stadt eine Lehrstelle zu suchen oder einen Studienplatz, die weiter studieren wollen. Das Jugendhaus soll für sie ein Zuhause sein, in dem sie schlafen können, aber es muss auch in Aus- und Weiterbildung verkommen. Es soll für sie einen Start ins Leben gehen, damit sie mit 19 bis 20 Jahren als reife Menschen ihr eigenes Leben anfangen können. Das Haus bietet ungefähr 16 bis 25 Personen Platz. Warum das Haus? Die 16-Jährigen, vor allem die Mädchen, wenn man die in die Stadt gehen lässt und die ihnen, da sie ja keine Verwandte haben und Bekannte in der Stadt, müssen sie in einer Familie platzieren. Und die Gefahr ist sehr gross, dass sie nach einem Jahr schwanger sind. Und dann fallen sie genau in das soziale Elend mit, von da sie rausgekommen sind.
Habt ihr das Projekt schon so ziemlich finanziert jetzt so? Oder wie sieht das genau aus da?
Wir haben fair im Oktober mit einer Sammlung angefangen, in der wir sehr viele Briefe an viele Oberwalliser Leute geschickt haben. Der Gedanke von uns war, dass wir das Haus bauen mit der Finanzierung der Oberwalliser Bevölkerung. Ich habe ein sehr gutes Vertrauen an unsere Leute und bin sicher, dass unsere Leute uns helfen können. Im Moment sind wir ungefähr auf der Halbzeit, das heisst, wir haben das Haus, was im Februar angefangen wurde, ist jetzt im Rohbau erstellt. Jetzt fehlen uns natürlich noch die ganzen Inneneinrichtungen, der ganze Innenausbau. Und wir müssen nun, wenn es gut geht, bis Ostern gute 100'000 Franken zusammenbringen.
Geht ihr auch mal ein bisschen wieder an diesem Projekt, um es fertig zu machen?
Nein, das ist mir beruflich leider nicht möglich. Ich werde aber mal ein Brief gehen, um zu schauen, wie der Bau aussieht, wie es sieht und vor allem eventuell mit der Einweihung vom Bau euch da sein.
Hättet ihr auch noch Leute nötig aus dem Oberwallis, die jetzt hier arbeiten könnten? Wäre das auch möglich, dass zum Beispiel jemand, der frei ist, einmal ein paar Monate an die Arbeit könnte?
Die ganze Sache ist sehr, sehr problematisch mit ein paar Monatseinsätzen. Das ist fast nicht vereinbar. Erstens hat man sehr Probleme mit von der Regierung die Visa zu bekommen, weil ja sie genau wegen der Arbeitslosigkeit nicht so viele Leute einlernt. Und da wird es wahrscheinlich Schwierigkeiten geben. Und zweitens ist es so, man kennt die Sprache nicht und hat gewisse oder es ist eine tropische Stadt, sehr feucht heisst, das Klima ist nicht für jeden verträglich. Und auch wegen Krankheiten und so, man müsste schon aufpassen. Also einen Monatseinsatz würde man abraten.
Und wie könnten wir jetzt näher helfen in diesem Projekt?
Es ist so, in der letzten Woche war ein Artikel drin im Walliser Boot, der das ganze Projekt einigermaßen beschreibt, euch mit Foto. Es ist da das Konto drauf und wenn jemand sonst irgendeine Frage hat oder so, er kann mir ohne weiteres anrufen, das ist kein Problem.
Herzlichen Dank, Hans-Peter Sarbach, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid. Ich wünsche euch viel Erfolg in dem Projekt in der dritten Welt. Ich glaube, wenn ihr so der Mühe hättet, so etwas zu machen, so von hier uns ferngesteuert oder so ein grosses Projekt zu bearbeiten, das ist vorbildlich. Merci viel, viel mal und alles Gute an Eve und alle denen, die an dem Projekt arbeiten. Immer kehren wir noch ein Stückchen Musik aus Südamerika. Hans-Peter Sarbach, was ist da dazu noch zu sagen vielleicht?
Ja, das letzte Stück, das wir hören, heisst La Gran Marcha oder der Grosse Marsch. Es ist ein Achlag, der mit der Regierung, Geologen und so weiter achlagt, versprechend alles Gute. Und auf der anderen Seite sagt er nachher, dass sein Kollege das Leben verloren hat. Ein anderer, er nennt sie mit Namen, hat in der Fabrik die Hände verloren. Ein anderer hat in Mine die Lunge verloren. Und so weiter. Er klagt also alle an. Das als Abschluss von unserer Sendung.
Los señores discuten sobre nuestra suerte. Los antropólogos nos buscan las muelas del abuelo. Los sociólogos fotografían nuestras chozas. Los economistas nos suman las carencias. Los políticos formulan planes redentores. Y todos multiplican el pan en el papel. Y nos recitan los derechos humanos. Mas Juan sigue sin tierra. Pedro se come la última camisa. Antonio cumple 100 años sin zapato. Manuel deja sus manos en la fábrica. Luis sus pulmones en la mina. Julián no sabe escribir Julián. Alfonso de ese mierda que le fusila. Sí, señores, sabemos de la Alianza para el Progreso y de otros clavos. No ignoramos, por cierto, de la OEA ni de la ONU o de la integración del hemisferio. En fin, pero los rótulos de las siglas no alimentan. Y esta sopa berlingue ni siquiera sirve para el engorde de los cerdos. Y en caso de servir, ¿de qué nos sirve cuando la Santa Iglesia, que lava con champán los pies de Nazareno, sabe que somos pecadores inferiores al cuerpo?
Von Amerika kommen wir wieder zurück ins Oberwallis. Da wollte ich jetzt noch gerade zwei, drei kirchliche Anlässe ansagen. Die Gebetsnacht, die Ende November sein, ist verschoben gekommen, weil es an dem Tag so fest geschnitten hat. Das neue Datum ist der 17. Jänner. Am 12. Dezember ist im Jodruheim ein Fürbitteabend gestaltet von der Bewegung Erneuerung aus dem Geiste Gottes. Wer in dieser Adventszeit noch eine besinnliche Stunde will erleben, der soll doch bis am Donnerstag um 7:30 Uhr ins Jodruheim gehen. An Weihnachten darf niemand alleine sein. Darum tut das Jodruheim für Frauen, Männer und sogar Familien die Porte auf. Damit man gerade weiss, wie viele kommen und sollte dann aber spätestens bis zum 18. Dezember im Jodruheim anmelden. Das Programm sieht so aus. Am 24. Dezember ab der 3. kommen alle im Jodruheim zusammen. Um 16:30 ist die Einstimmung auf die Weihnacht, Weihnachtsessen, Weihnachtsfeier und mit der Nachtsmesse schließt der Tag ab. Ungefähr am 25. steht viel auf dem Programm. Wenn ihr mehr darüber wollt wissen, in der Rubrik «Unsere Kirche» vom Walliser Bode stehen alle Angaben dazu. Leset sie da noch. Das waren alle schon kirchliche Mitteilungen. Ich wollte euch jetzt in dieser Adventszeit noch eine andere Mitteilung machen. Ein Text über Licht und Dunkel. Vielleicht kann ich euch Eiv oder dir aus dem Herzen reden. Ein Licht. Manchmal fühle ich mich wie ein Licht, wie eine Kerze, die im Dunkeln leuchtet. Ich habe genug Wachs, um zu brennen, aber mit meiner Flamme habe ich es oft schwer. Kommt ein Luftzug oder ein stärkerer Wind, dann flackere ich, dann werde ich unruhig und habe Angst, im nächsten Augenblick zu verlöschen. Manchmal brenne ich aber auch hell. So hell, dass das Dunkel um mich ein bisschen heller und wärmer und freundlicher wird. Manchmal ist meine Flamme groß und stark. Manchmal ist sie winzig klein. So klein, dass sie kaum noch zu sehen ist. So klein, dass sie fast aus ist. Guter Gott, schenke mir Kraft, wenn die kleine Flamme ganz winzig wird und angstvoll flackert, wenn es immer dunkler und kälter wird. Mach mich so stark, dass ich wieder aufflackern kann, wieder groß und hell werden darf. Hilf mir Gott, dass ich weiterbrennen kann.
Nach diesen besinnlichen Worten kommen wir jetzt zum letzten Teil von Kirche aktuell, nämlich zur Orgelmusik aus dem Oberwallis. In der Kirche Santa Maria zu Plato im Lechutal, wo 1985 neu gebaut ist, steht eine Orgel. Die hat die Orgelfirma Heinrich Büro AG Zwillisau im Jahr 1994 gemacht. Das Gehäuse von der Orgel ist aus Walliser Lehr Gschreinrotz. Die Orgel hat zwei Tastenreihen für die Hand. Man sagt euch zwei Manual. Dann hat es natürlich euch Pedal, wo man also mit den Füßen spielt. Die Orgel hat 19 Register. Die Pfeife sind in drei Gruppen aufgeteilt. Der Spieltisch steht frei in der Kirche. Die Orgel ist mechanisch. Das heisst, man muss den Ton mit dem Trikot von der Taste über ein ganzes Hebelsystem und nicht aber elektrisch machen. Im Hauptwerk von der Orgel kann man euch noch, und das ist etwas ganz Besonderes, 8 hochgestimmte Glocken anschlagen. Die Orgel ist so gemacht, dass man auf ihrer allerlei Musik von verschiedenen Jahrhunderten spielen kann. Auf der Orgel von Plato hat Danerös Hulliger, ein Organistin von Bärl, Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und euch weniger bekannte Musik von italienischen Komponisten gespielt. Von der CD, die Danerös Hulliger extra über die Orgel und das Plato im Lechutal gemacht hat, darf ich eben jetzt von Johann Sebastian Bach ein Präludium, ein Vorspiel also, und die Fuge in G-Dur spielen. Das Werk ist ein typisches Beispiel dafür, wie man mit Ausdruck, virtuosem Spiel und einer Haufen interessanten Formen kann Musik machen. Jetzt also Präludium und Fuge G-Dur vom Johann Sebastian Bach, Bachwerkverzeichnis 541.